Die Jahreslosung für dieses Jahr 1995 steht in Jesaja 45, Vers 22. Sie kennen alle diese kraftvollen Kapitel mit den wunderbaren Heilszusagen Gottes. Und dort heißt es nun: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Nachdem jetzt die letzten Knaller verrauscht und die letzten Leuchtraketen verglüht sind, ist das ja am Morgen des Neujahrstages immer so eine schöne Stille. Und alle lauschen dann sehr andächtig auf die weisen und sehr bedächtigen Worte, die jetzt erklingen. Der Bundeskanzler wird uns grüßen, Gewerkschaftsführer werden uns ihre Gedanken mitteilen, Wirtschaftskapitäne haben uns auch das zu sagen, was zum neuen Jahr zu sagen ist. Übrigens, Bischöfe dürfen auch mitmachen. Und dann hören wir es von allen Seiten fast zum Verwechseln ähnlich. Die Zeiten sind sehr, sehr schwierig und die Probleme sind so riesengroß. Aber wenn man die Vernunft gebraucht, ist doch noch ein bisschen Hoffnung für dieses neue Jahr. Mir schickte in diesen Tagen ein Lehrer aus dem Unterland einen Neujahrsbrief, den ihm seine vorgesetzte Behörde geschrieben hat. Jetzt müssen Sie es richtig verstehen, nicht, dass ich noch das kritisieren will. Ich finde das furchtbar nett, dass das noch geschieht und dass man so einen warmen Brief schreiben kann. Wie ich den las, habe ich gedacht, warum regt er sich so auf? Da stand auch das Übliche drin, die Zeiten sind sehr, sehr schwierig und wir als Lehrer haben es besonders schwierig und so weiter. Aber das Christentum gibt uns doch die Richtung an, dass wir die Hoffnung nicht sinken lassen sollen. Ist doch schön, so was Mutiges. Aber der Lehrer sagt, wenn wir als Lehrer nimmer mehr sagen können und wenn das das ganze Christentum ist, man soll die Hoffnung nicht sinken lassen, dann können wir einpacken. Was soll aus einer Jugend werden, die nicht mehr das Wichtigere und Größere erfahren kann? Doch, der hat recht. Das ist im Grunde ja nur die triste Resignation. Wenn man auch bloß noch mitheult und sagt, es ist alles so kompliziert in unserer Gesellschaft und wir stecken mittendrin in den Zwängen und keiner weiß mehr einen richtigen Ausweg und keiner weiß, wo man hinlaufen soll. Und dann bloß noch das, wir dürfen die Hoffnung nicht sinken lassen. Ja, aber welche Hoffnung? Ist das mehr als eine Luftblase? Jetzt will ich über die Jahreslosung reden. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann spricht Gott ganz, ganz anders. Er verlangt absolute Autoritäten. Er sagt, was ich jetzt sage, das gilt. Und nicht bloß für euch jetzt, die ihr euch heute Morgen versammelt. Das gilt für die Enden der Welt. Das gilt für die Völkerwelt. Also, jetzt muss ich mich wieder ganz arg beherrschen, dass ich Sie heute Morgen nicht stundenlang durch das Jesaja-Buch jage. Da müssen Sie sich mal Zeit nehmen. Mich hat es in der Vorbereitung richtig begeistert. Wie das Gott immer und immer wieder sagt, ihr seid ja bloß Staub, das Menschenleben ist wie Gras. Natürlich liegt die Hoffnungslosigkeit über der Welt. Aber nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Der Herr, der die Gestirne ruft mit Namen. Der Herr, ohne den es kein Licht gibt und kein Leben in der Welt. Natürlich, wenn ich Gott herausnehme aus meinem Leben, dann wird es ganz leer. Dann wird es hoffnungslos, dann wird es finster. Und in den Worten des Propheten Jesaja, wenn er sagt, du kannst doch Gott gar nie begreifen mit deinem Denken. Er nimmt nur zwei Punkte, an denen er die Größe Gottes deutlich machen will. Vielleicht ahnen Sie es in der ganzen Kürze. Israel wird aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heimkehren ins verheißene Land. Das war für die Leute damals völlig unglaublich. Dass Gott auch die Geschichte der Regierenden lenkt, ist Gott ein kleines in Moskau und in Washington, die Hebel andersrum zu drehen, wenn es für seine Heilsgeschichte braucht. So groß ist Gott. Die Völker sind nur ein Tropfen am Eimer. Sie merken, das sind alles Zitate aus diesem Jesaja-Buch. Und so ist er dann gewesen. Israel wurde zurückgebracht und dieser Perserkönig Kyros mit seiner ganzen Riesenstreitmacht muss dem Willen Gottes gehorsam sein. Die zweite Sache, an der Jesaja es aufhängt, die Größe Gottes, die ist leider noch nicht ganz sichtbar da. Sie ist über Jahrhunderte verdeckt und verschlafen gewesen. Die Weltmission. Das Heil Gottes muss bis zu den Inseln, bis zu den fernsten Inseln getragen werden. Das ist doch zu wenig, dass nur das Volk Israel den Gott kennt, sondern die Völker werden aufmerken. Gott ist ein Gott der Welt. Es darf auf dieser weiten Erde kein einziger Mensch sein, der nicht ganz echte und lebendige Erfahrungen mit dem Heil dieses Gottes macht. Und jetzt kommt der Ruf, wendet euch doch her zu mir. Wir haben ja mit der Wende unsere Erfahrungen gemacht. Es wurde oft in der Politik von der Wende gesprochen und dann kam gar keine. Man hat immer gehofft, da wird es doch nochmal neu werden. Und wir verstehen genau, das wäre eine Wende, wenn es zu einer wirklichen Buße käme. Ich will jetzt nicht zum Fenster hinaus predigen. Ich denke, wenn nur einmal die Christen in der Kirche anfangen würden, sich von ganzem Herzen zu Gott zuzuwenden, in diesem Jahr 1995, das gäbe eine Wirkung durch die Welt hin. Wendet euch zu mir. Die Menschen der neuen Bundesländer haben ja das schöne Wort geprägt von den Welten der Helsen, dass man das nur mit dem Kopf machen kann. Und die Bibel meint immer, dass das eine Lebenswende, eine Bußbewegung sein muss, wo ich mich ganz mit meinem ganzen Wesen zu Gott hinwende. Wie hat Jesus den Ruf wieder aufgenommen? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jetzt, wenn Sie also hören, sagen Sie, jetzt wird es wieder ganz brav. Und dann nickt man fast schon wieder ein und sagt, danke. Sie müssen wissen, was das für ein Hammer ist, so ein Wort. Der Jesaja setzt sich ja mit seinen Zeitgenossen auseinander. Und ich würde sagen, das ist damals so wie heute. Jeder Mensch glaubt an Gott, sogar die Atheisten. Natürlich. Das kann sich gar kein Mensch denken, dass nicht ein Gott ist. Aber ein ganz verzerrtes Gottesbild in unseren Tagen, selbst in den Reihen der Christen und der Kirchen, ist das ja so ein lahmes Gottesbild, so ein verschlafener Gott, der gar nichts mehr beleben kann. Ein Gott, der durch unsere Intelligenz gefiltert ist und durch unseren kritischen Verstand eingeengt ist. Und da spricht der Jesaja ganz giftige Worte und sagt, was habt ihr denn für einen Götzen da? Religiös sind alle. Es geht nicht um Religion. Das können wir auch in unserer Welt überall hören, dass die Leute sagen, wir brauchen noch ein bisschen Christentum für unsere Kultur und man muss auch an Gott glauben, weil man auch im Tod nicht alle Hoffnung fahren lassen darf. Daran ist er nicht interessiert. Er sagt, da schleppen die Leute sich ab. Mit den Klötzen ihrer Götzen, da ist das Wortspiel aus dem Hebräischen noch nachgespielt, bei Luther wunderbar übersetzt, die sich abschleppen mit den Klötzen ihrer Götzen. Sie fangen mit ihrem Glauben gar nichts an, das ist ein toter Glaube. Ein toter Glaube, der im Zweifel endet, im kritischen Fragen und das Wort Gottes lässt die Menschen ratlos. Wendet euch zu mir, zu dem lebendigen Gott. Und jetzt darf ich wieder im O-Ton von Jesaja bringen. Warum sprichst du denn? Mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Und mein Weg ist dem Herrn verborgen. Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Die Knaben werden müde und matt und die jungen Männer kippen aus den Schuhen. Aber die auf den Herrn harren, auf den lebendigen Herrn, die kriegen neue Kraft. Was wäre das, wenn das in unseren Kirchen und Gemeinden wieder anbrechen würde? Dass Menschen einfach da wären, die sagen, ich habe eine Begegnung mit dem heiligen Gott gemacht, wie einst Martin Luther in seinem Turmzimmer, wo ganz Europa davon bewegt wurde, weil ein Einzelner wieder entdeckt hat, es gibt einen lebendigen Gott, der unter uns ist, als der Herr, der die Geschicke der Völker bestimmt. Und das kommt aus der persönlichen, einzelnen Glaubenserfahrung, die wir machen. Ich weiß nur nicht, was Sie in diesem Jahr alles erleben werden. Es wird ganz verschieden sein. Wenn man so einen neuen Kalender in die Hand nimmt, ist das immer wieder so schön wie den unbeschriebenen Blättern. Für manche ist das wie ein großes Warten auf das, was da noch an Herrlichem kommt. Wir denken an die jungen Leute, da macht einer sein Abi und der andere sagt, ich will mich verloben in diesem Jahr, oder eine Mutter erwartet ihr Kind in diesem Jahr. Das ist alles Herrliches. Andere, die gehen bedrückt hinein und sagen, ich erwarte Schweres in diesem Jahr, ich werde mit den Sorgen nicht fertig. Und stellen Sie in Ihre persönliche Lebensgeschichte hinein, diesen Gott, wendet euch zu mir mit dem ganzen Wesen, nicht bloß mit dem Kopf, nicht bloß mit dem Wendehals. Wendet euch diesem lebendigen Gott zu, er will Ihnen an jedem Tag des neuen Jahres begegnen. Schon das Wort der Losung am neuen Morgen, dann die Bibellese, die Stille des Gebetes. Sie sollen es mitten in Ihren dunklen Stunden der Schwermut erfahren, dass dieser Gott neue Kraft gibt, dass Sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass Sie laufen und nicht matt werden, dass Sie wandeln und nicht müde werden. Zu diesem Gott sollen wir uns zuwenden. Das ist die Jahreslosung. Wendet euch zu mir. In dieser Wende liegt unsere Rettung. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Weltenden. Ich will es Ihnen wieder erzählen. Man kann wahrscheinlich am besten beim Erzählen zugucken. Ich sag gestern mit jungen Leuten zusammen, die sagten, so um 10 Uhr, da kippen so alle ein bisschen ein, dass man da rumguckt in der Kirche und da sind alle mit ihren Gedanken wieder weg. Und dann erzähle ich morgen eine Geschichte, dann sind die alle wieder hellwach. Gut, sind sie auch wieder da. Gut, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Der große Prediger Charles Haddon Spurgeon, größte Prediger Englands, der eigentlich nie vor weniger als 6.000 Menschen gepredigt hat, dass sich das Tabernakel bauen ließ, an dem Platz Elephant and Castle, wenn Sie mal nach London kommen, gucken Sie sich den Rest noch an, der noch steht, der nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde, viel kleiner. Dieser Spurgeon hat ja nie eine Bibelschule besucht. Er hat einfach selber Bibel gelesen, hat das gepredigt. Er ist der Fürst aller Prediger des Evangeliums. Was Sie von Spurgeon kriegen können, das müssen Sie lesen. Das ist die Stimme des Evangeliums. Und er ist als junger Mann durch London gelaufen, und hat Kirche um Kirche besucht. Und er sagte, ich suchte Frieden für mein zerbrochenes Herz und fand ihn nicht. Ich habe das Gewäsch gehört der Predigt. Da war kein Evangelium, da war keine Gottesbegegnung. Menschengedanken habe ich in Hülle und Fülle gefunden. In meiner Not suchte ich eine Kapelle auf der sogenannten Primitivmethodisten. Das ist eine Gruppe der ganz ernsthaften Methodisten, der Wesleyaner, sagt man auch. Freunde hatten ihn noch gewarnt, den jungen Mann sagt, geh nicht zu denen hin, die singen so laut, da kriegt man Kopfweh. Er sagt, mir war an diesem Abend alles egal, auch das Kopfweh. Saßen ein paar alte Leute da, nicht mehr, und ein kleines Männlein mit einer krächzenden Stimme stand auf der Kanzel und er sprach über dieses Wort. Und er sagt, mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Im englischen Text heißt es hier, blickt auf mich aller Weltenden. Ich denke, unseres ist besser mit dem Wenden, da ist noch viel mehr mit drin. Aber er sagt, dieses war's. Ich muss nur hinblicken. Dann habe ich Leben und Frieden, das ist das Evangelium. Und ich will mein ganzes Leben nichts anderes mehr verkündigen, als diese herrliche Stimme. Da ist Rettung drin. Für eine Welt, die sonst keine Rettung mehr hat. Ich weiß, dass das Wort von der Rettung sehr dramatisch klingt. Da gibt's ja solche Fernsehsendungen, wo da so Notruf und so aktuell, wo da Menschen in Lebensnot sind, wo das noch aufregend gefilmt wird mit Tatütata. Ist das wirklich so? Ja. Wir sehen das ja immer ganz harmlos an. Nicht bloß, weil unsere Todesstunde kommt und wir unser Leben ordnen müssen, unser Haus bestellen müssen. Sie können versinken in der Schwermut ihres Lebens, im Unglauben, in ihren Zweifeln, in ihrer kritischen Fragehaltung. Man kann in allem umkommen, in der Bitterkeit gegen Gott. Warum führt mich Gott so? Ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Blickt auf ihn aller Weltenden, so werdet ihr gerettet. Wenden Sie sich ihm zu, und darum ist das ein dramatischer Aufruf der Rettung. Ich muss doch das ergreifen, einen anderen Ausweg gibt es nicht mehr. Aller Weltenden, jetzt ergreif's doch. Ich wollte Ihnen jetzt einfach aus der Bibel erzählen. Das, was die Bibel von großen Glaubenshelden sagt, war der Blick auf den lebendigen Gott. Eine Mutter, nein, sie war eben keine Mutter. Sie war kinderlos. Diese Hannah mit ihrer Not und der Mann, der nimmt eine andere Frau und die kriegt Kinder am Fließband und ist noch stolz und höhnt und sagt, ja, du bist keine richtige Frau, wenn du keine Kinder kriegst. Und das wissen auch viele unter uns, wie weh das tut und wie das ein Lebensschmerz sein kann. Und dann ging sie ins Heiligtum und weint. Sie wendet sich Gott zu, in der Hilflosigkeit. Und es macht uns doch Mut jetzt wieder für uns. Geh doch dorthin, wende dich doch Gott zu. Er hört ihr Klagen, ihr Weinen. Und das muss ich Ihnen noch sagen, damals war die Stiftshütte in Silo ein Lotterladen. Eine kaputte Kirche, wie man sie sich schlimmer nicht mehr vorstellen kann. Die Priester hurten und klauten, was das Zeug hielt. Es war wirklich schlimm in dem Heiligtum. Und der alte Eli saß da und hat gesagt, ich kann doch sowieso nichts mehr dagegen machen. Nicht? Da war man tolerant. Und selbst in diesem verlotterten Heiligtum lässt sich Gott finden. Das ist so eine große Zusage. Der Eli darf es dann dieser Hannah noch zusprechen. Und so können Sie es durch die ganze Bibel hin verfolgen, wo Sie an jedem Tag des neuen Jahres sich diesem lebendigen Gott zuwenden. Wird er sich finden lassen? Es geht doch nicht um Religion. Es geht doch nicht um irgendwelche Weltanschauungen. Sondern dieser Gott lebt und sonst gibt es niemand mehr, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Zu ihm sollen Sie sich zuwenden. Da wird im Evangelium erzählt, wie eine große Sünderin. Man will gar nicht drüber nachdenken, was ihr Leben gefüllt hat. Auch wieder weint, vor Jesus und seine Füße salbt. Und Jesus spricht ihr dies zu, der Rettung, dass sie frei wird von der schweren Verfehlung und Last ihres Lebens. Ist das nicht herrlich? Nur ein Hinwenden war's. Und am allerwunderbarsten, was das ist, diese Rettung, wir kennen das aus der Passionsgeschichte Jesu, als Jesus schon sterbend am Kreuz hängt. Dieses Bild, oh Haupt voll Blut und Wunden. Und die höhnenden Menschen ums Kreuz herumstehen. So ist die Welt geblieben. Sie hat nichts übrig fürs Kreuz Jesu als Spott und Hohn und Gelächter und sagen, wenn da was drin ist, soll er mal seine Wunder tun, wollen wir mal sehen, soll er unsere Probleme lösen. Und da hängt neben Jesus einer, dessen Leben nur eine Kriminalgeschichte war, ein Mörder. Und er wendet sich nur zu Jesus rüber, Herr, denk an mich. Und Jesus gibt ihm felsenfeste Gewissheit, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Glauben. So sich ihm zuwenden, ihn fassen, an ihn glauben, ihm vertrauen. In dieser Wende liegt unser Leben, das war der zweite Punkt. Der erste Punkt war, wenn wir es noch behalten wollen, und uns spricht der Herr, der ewige Gott. Und in dieser Wende liegt unsere Rettung. Und ein letztes, es gibt sonst
keine Hilfe. Es gibt sonst gar keine Hilfe. Also wenn wir jetzt außerhalb der Kirche uns unterhalten würden im Hauskreis, da käme natürlich gleich Widerspruch auf. Also diese Radikale, das stößt ja heute immer wieder so ab. Und da würden andere vielleicht sagen, du weißt vielleicht gar nicht, wie man an anderen Orten über die Hofacker Kirche spricht. Und das hast du vielleicht noch gar nicht gemerkt. Und muss man es denn immer so krass auf den Punkt bringen? Jetzt passen Sie nochmal auf. Bringen wir es auf den Punkt oder bringt es Gott so auf den Punkt? Außer mir ist sonst keiner. Wir sprachen schon über die verbreitete Religiosität zur Zeit vom Jesaja. Damals die Babylonier, die hatten ihren Marduk. Wir wissen doch noch alles von der Religion. Gott sagt, der Marduk ist nichts, Papier ist das. Es ist nichts dahinter. Es ist ein Klotz aus Holz geschnitzt, weiter nichts. Wir müssen mal anschauen, dass unser Leben von vielen Mächten beherrscht ist. Auch wir, alle als Christen im neuen Jahr, sind das nicht Götzen? Wenn wir heute zurückdenken, schämen wir uns und sagen, warum haben die Christen im Dritten Reich vor so vielen Dingen einfach ihren Kopf gebeugt und mitgemischt? Da waren doch so viele, die auch dann im Nationalismus und im Hass gegen die Juden und so nicht eindeutig waren. Und warum haben die denn früher im Kaiserreich denn die Verbindung zum Staat so eng gemacht? Wenn wir heute nur ein bisschen hellhöriger wären, dass Gott mit nichts sich verbünden will. Und Sie müssen wissen, im neuen Jahr geht es nur darum, ganz Gott, der Herr oder sonst nichts. Aber nicht Gott und so vieles anderes mit dazu. Er will ganz allein Ihr Leben gestalten. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Alles aus diesem Jesaja-Buch, das ist Kapitel 49. Du wirst erfahren, wenn du ihm vertraust, wenn du dich ihm hinwendest, wirst du es erfahren, wenn du die anderen Götzen einfach auf der Seite liegen lässt und ihnen nicht vertraust. Es ist ein dringliches Rufen, auch bei Jesus immer gewesen. Jetzt, heute, ergreif's. Daran entscheidet sich dein Leben. Wer ergreift, der hat das Leben. Wer nicht ergreift, hat das Leben nicht. Eine Frage, ob wir dieses Jahr packen mit den Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, wo er uns begegnen will in diesem Jahr. Denk an die vielen Begegnungen mit Jesus und den Menschen, die im Evangelium beschrieben sind. Wie Jesus, ach wie gut, zu den Kranken kommt und sie anblickt und sie ihn anblicken. Dein Glaube hat dich gerettet. Verzweifelte Menschen, Menschen mit einem schweren Leben, mit einer schuldbeladenen Vergangenheit, und sie standen auf und folgten Jesus nach. Eine Wende ist gefordert, sonst gibt es keine Rettung. Auf das kommt alles an. Wir sagen jetzt am neuen Jahr so gern, aber in meinem Leben, da gibt es noch ganz alltägliche Dinge, die sind noch wichtiger. Sie müssen aufpassen, ob Sie sagen, zuerst das Reich Gottes und dann kommt das andere. Die Gesundheit ist nicht die Nummer eins. Die Nummer eins muss Gott sein im neuen Jahr. Auch nicht die Wirtschaftsfragen und die Berufsnöte. Die Frage ist, ob Gott Nummer eins ist in diesem neuen Jahr, dann kann das andere Ihnen zufallen. Ich darf wieder am Beispiel Ihnen vielleicht erzählen, Jochen Klepper hat ja furchtbar gelitten am Naziterror. Seine Frau, eine Jüdin, wird von ihm die Trennung verlangt. Er hat ein Berufsverbot als Schriftsteller erhalten. Man würde meinen, wenn man sein Tagebuch liest, Jochen Klepper sagt, das ist das schlimmste Berufsverbot. Für ihn war das nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war für ihn, wenn er Gott nicht mehr sehen konnte. Wenn der Blick getrübt war. Er schreibt das auch einmal, wie er durch die Berliner Kirchen ging. Und er sagte, merken das denn die Prediger nicht? Sie sollen nur Bibelworte zurufen. Da hat er danach gehungert. Oder er sagt einmal, ohne Gott bin ich ein Fisch auf dem Trockenen. Ich bin wie ein Tropfen in der Glut. Ohne Gott bin ich Gras im Sand. So kann es nur ein Schriftsteller ausdrücken. Und ein Vogel, dessen Schwinge ruht Wenn aber Gott mich bei meinem Namen ruft, dann bin ich Wasser, Feuer, Erde, Luft, dann bin ich in meinem Lebenselement ganz gleich, welche Not auch die Tage und Jahre noch bringen mögen. Da merken wir erst, dass das ein Ruf an uns ist, dass wir das jetzt einmal ergreifen und ernst machen, weil Gott uns viel, viel in diesem neuen Jahr geben will. Und ich habe mich gefreut, wie wir vorher miteinander diesen Psalm 46 beten konnten. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, ganz gleich, welche Nöte uns auch befallen mögen. Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie festbleiben. Gott hilft dir früher morgen. Wer Gott hat, der hat das Leben. Und wir brauchen da gar keine Angst mehr zu haben, was auch in Erschütterungen kommen mag. Gestern Abend sagten wir, und wenn die Wellen ins Boot schlagen, er will doch bei uns im Boot sitzen. Und dann kann das Boot nicht untergehen. Wir sind doch in seiner Hand geborgen. Wir waren in den letzten Tagen bei einem Bibelkurs junger Leute und in der Pause haben wir auch ein wenig gesprochen. Es interessiert mich, welche Fragen die jungen Leute haben. Dann sagen sie, ja, bei uns im Rallye-Unterricht kommt halt immer das gleiche Thema, ob denn Gott wirklich so kleinlich ist, dass das Heil nur bei ihm ist. Warum soll es denn Gott nicht auch den Moslems gönnen und den Buddhisten? Die meinen es doch auch recht. Wie wenn Gott so ein Buchhalter wäre, der da nach Pfennigbeträgen fuchst und so. Die haben es gar nicht begriffen. Die so sprechen. Die jungen Leute haben so erzählt, das sind standfeste, bibeltreue Leute gewesen. Aber ich war wieder so froh, dass man sieht, wie ist denn das? Wen habe ich, wenn es an Sterben geht? Wer trägt mich durch? Die Götzen sind die Nichtse. Mein Wohlstand trägt mich nicht durch, meine Ehre nicht, der Ruhm meines Lebens nicht. Ich brauche einen Heiland, in dessen Hand ich fallen kann. Es gibt sonst nichts, das ist unser dritter Wunsch, es gibt sonst nichts, die Ausschließlichkeit des Evangeliums. Und Sie können gut meinen, das anders verkündigen, anderen anders sagen, ich habe ein weites Herz. Aber stellen Sie mal vor, das ist wie wenn Sie einem Kranken Gift einschenken als Medizin und sich wundern, wann er daran stirbt. Wollen Sie denn Weite haben oder müssen Sie sagen, es gibt nur du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Ich kenne keine Zuversicht, keine Zuflucht mehr als allein Jesus. Was möchte ich denn machen mit meiner Schuld? Ich kann doch für meine Schuld nicht gerade stehen. Keinen einzelnen Tag kann ich allein verantworten. Und alle Hoffnungen, als ob Gott vielleicht da großzügig drüber wegblicken würde, sind doch Menschengespinster, Gedanken. Es gibt nur einen, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Wenn Sie in der Schwermut sind, wer kann denn Sie bewahren? Wer kann denn Ihr Glaubensfeuer am Leben erhalten? Nur Jesus. Und darum verkünden wir das. Nicht, weil wir nicht ein Herz hätten für die Menschen, sondern weil wir ein Herz für die Menschen haben, müssen wir so sagen, außer mir ist sonst keiner. Natürlich ist das wahr, was Gott verkündet, und auf sein Wort kann man sich verlassen. Wenn Gott etwas Großes von uns verlangen würde, ja, wahrscheinlich würden die Menschen das alles tun. So wie die Menschen sich rühren, bemühen und nicht ziehen, vom vielen tief meinen Hut, die sagen, ich brauche keinen Gott, ich möchte selber ein gutes Leben führen. Ich habe viel Respekt vor ethisch hochwertig lebenden Menschen. Aber sie schaffen es auch nicht, wie wir es auch nicht schaffen. Und es ist oft rührend, was Menschen sich kasteien. Denken Sie an andere Religionen, wie sie ihren Körper quälen, wie sie fasten, wie sie zurückziehen in Einsiedler, um Gott zu gefallen. Und können doch Gott nicht gefallen. Und nun hat Gott ein Mittel gewählt, durch das man Rettung erfährt. Zu ihm sich zuwenden und ihn ergreifen. Am schönsten dargestellt in der Frau, die mitten im Gewühl damals um Jesus herum nur den Saum seines Gewandes fasst. Und Jesus spürt, es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Und die Frau ganz erschrocken dasteht, ja, und Jesus sagt, die war's. Dein Glaube hat dich gerettet. So einfach ist es. So schlicht. Und es ist doch eine Schande, dass wir in vielen Tagen des neuen Jahres das auch immer wieder vergessen. Wir müssen einander daran erinnern und sagen, das ist, guck doch auf Jesus. Jetzt möchte ich mit einer Geschichte schließen. Ich möchte immer wieder aufpassen, Ihnen keine alte Geschichten zu erzählen. Aber es war neulich so nett, ich hatte in Hohenlohe einen Vortrag und eine Frau sagt, ja, Sie waren vor vielen Jahren mal da. Und ich sage, das wissen Sie noch. Sagt sie, ich weiß noch, was Sie erzählt haben. Und es war die Geschichte. Und dachte ich, vielleicht wissen es manche von Ihnen diese Geschichte nicht. Dann ist höchste Zeit, dass ich sie wieder erzähle. Es ist gut 100 Jahre her und in Kenia, in Afrika, war ein Missionar Ferdinand Würz 1888 am Prokomo. Mit einem Kollegen Weber arbeiteten sie. Das waren ja damals ganz schwierige Arbeitsverhältnisse. Und in der Mission, unter diesen vielen Entbehrungen, wird ja das Glauben oft viel besser illustriert als in unserer Wohlstandswelt. Sie hatten überhaupt keine Frucht gesehen bis zu diesem Augenblick. Und dann kam ein Helfer, ein Mitmissionar, und 2 Monate später war der tot. Das war für so Missionare furchtbar, das Grab zu schaufeln und da reinzulegen. Und man hat so gehofft, jetzt kommt eine Entlastung. Und sie waren beide gesundheitlich sehr geschwächt. 3 Wochen später starb die Frau von dem Weber. Und der Weber war so geknickt und hat gesagt, ich muss nach Hause. Und Würz blieb allein zurück. Und da heißt es in der Geschichte der Neukirchner Mission, bloß so schlicht, wir müssen diese ganzen Schlichtheit Ihnen so erzählen, nach der 9. Ruheerkrankung, da hat man keine Körperkraft mehr, da weicht die ganze Kraft des Lebens, schrieb er nach Hause. Und das ist ein Zeugnis, das für uns mitgeht. Was hält, was ist das? Ich blicke auf Jesus und da wird mir wohl. Wir armen Missionare sind von ihm geliebt. Und dann schreibt er weiter, ich werde immer mehr davon überzeugt, dass alles darauf ankommt, dass ich ihn habe, Jesus habe und in ihm erfunden werde, es sei fröhlich, arbeitend, leidend oder sterbend. Sehen Sie, darum geht es in der Jahreslosung, dass Sie das packen. Ich will nur auf ihn blicken, auf meinen Herrn. Dann können Berge weichen und Hügel hinfallen, auch das gehört in diesen Jesaja hinein. Aber seine Gnade, mit der er mich hält, die ist jeden Morgen neu, die wird nicht von mir weichen. Der Bund des Friedens kann nicht hinfallen. Darum ist wichtig, dass man sich so hinwendet, dass man es festmacht mit Gott. Alle Tage. Amen.